Endzone, der DAZN NFL Talk, wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Endzone, der DAZN NFL Talk, Folge 104. Und wir sind mittendrin in der Phase der heißen Gerüchte, der Free Agent Sagas und vieles, vieles mehr. Deswegen hallo zu einer sehr interessanten Ausgabe, die wir heute haben. Christoph Stadler mir gegenüber, mein Name ist Flo Hauser. Schön, dass du und ihr mit dabei seid.
Flo, guten Tag. Das ist heute eine Episode, das geht auf deinen Wunsch zurück. Ja. Wir können es mal schon sagen, dass wir ein bisschen über die Las Vegas Raiders sprechen wollen, weil bei dir irgendwann mal im Kopf die Gläser zersprungen sind und dachte, oh, die Raiders, die könnten echt spannend sein. Und wir haben ja schon ein Interview aufgenommen, dazu gleich dann ein bisschen mehr. Ich gebe dir recht.
Ja.
Die Raiders könnten echt eine spannende Mannschaft werden. In meinem Kopf ist so ein bisschen aufgeploppt, vielleicht die Patriots 2026. Ich glaube, soweit würde ich sie nicht schieben wollen. Weil halt die Patriots schon einen Quarterback hatten, der sich bewiesen hat, auch wenn er noch jung ist. Aber die Raiders soll heute ein großes Thema sein. Also was da passieren könnte, hat Potenzial, positiv wie negativ, um ehrlich zu sein.
Absolut richtig. Also wir kümmern uns heute wieder um einen weiteren Ausblick in der bevorstehenden Offseason. Heute mit den extrem spannenden Las Vegas Raiders. Und du sagst es, also ich habe ja letztes Jahr vor der Saison, als Pete Carroll, Geno Smith und so kamen, habe ich gesagt, hey, ich gebe ein Interview in Münchner Merkur. Für mich eines der Potenziale zur Überraschung. Wurden wir alle sehr enttäuscht.
Wieder ein super, super Take von dir, ja, echt. Super, also super. Du haust einen tollen... Mehr Interviews mit dir.
Ja, unbedingt, unbedingt. Schreib mich an, das wird super. Aber es ist tatsächlich spannend für nicht nur diese Saison, sondern vielleicht auch für die nächsten 2-3. Aber da wollen wir nicht zu weit vorwegnehmen. Das wird jetzt sehr spannend, also unbedingt dranbleiben.
Genau, gibt ein längeres Interview mit Adam Hill vom Las Vegas Review Journal, der ja tagtäglich über die berichtet. Und erstmal ist ein saulustiger Dude. Das Absolut. Haben wir Anfang der Woche aufgenommen. Der war schon Richtung Indianapolis unterwegs, Richtung Combine. Hat mega Spaß gemacht, mit dem hätte ich nochmal eine halbe Stunde reden können, ehrlich gesagt.
Absolut richtig, deswegen nochmal jetzt schon vielen, vielen Dank, aber das hört ihr gleich. Vorher müssen wir natürlich und dürfen wir wieder ein paar Neuigkeiten abarbeiten, nach den Neuigkeiten unbedingt dranbleiben, denn das, ich meine, wir sagen das immer oft, es ist ein spannendes Team oder es ist ein spannendes Thema oder interessantes Thema, aber Leute, diese Woche...
Ausnahmsweise stimmt's mal.
ausnahmsweise stimmt's mal. Diese Woche wird's wirklich interessant, deswegen unbedingt dranbleiben und jetzt gibt's ein paar Neuigkeiten.
Die News.
Ja, starten wir mit der Top-Neuigkeit an, oder? Die kam so reingeflattert, ganz bei mir ehrlich gesagt unspektakulär, weil ich unterwegs war. Ich habe es per Mail erfahren, als ich es gesehen habe von der NFL, ist eine Mail gekommen. Wir haben ein Team für München, ein neues Deutschland-Team. Es sind die, ihr wisst eh schon, Detroit Lions. So ein bisschen haben wir alle drauf spekuliert, auch gehofft, ganz ehrlich, weil natürlich die Geschichte nahe liegt mit Amon-Ra St. Brown, mit einem deutschen Spieler, die nach Deutschland zu bringen, der selber immer gesagt hat, er will unbedingt in Deutschland spielen. Here we are. Here they are. The Detroit Lions are going to Munich.
So ist es, dass die Löwen mal wieder in der Allianz Arena spielen, das ist schon wirklich...
Oh, wann war das letzte Spiel von den 60ern in der Arena? Das ist doch 10 Jahre her.
Ja, also ich kann mich erinnern, ein guter Kumpel und Sonnenexperte auch bei uns, der war aber bei den Löwen, Max Niku, das müsste 2015 gewesen sein, da war ich im Stadion, danach waren sie, glaube ich, noch eine Saison oder zwei drin, also 2016, 17 sowas.
17, ja, okay.
Ja, ja, also gute 10 Jahre.
Die gute Nachricht, das Stadion wird voller sein als bei den 60er Spielen damals.
Absolut. Ja, das war, ich weiß es noch ganz genau, gegen den MSV Duisburg, es waren 14.000 da. Das weiß ich noch wirklich sehr genau, warum ich das weiß, keine Ahnung. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Amon-Ra St. Brown hat sich auch riesig gefreut, könnte mal Social Media rauf und runter klicken.
Die Mama hat sie wirklich verraten, oder? Miriam? Genau. Ja, hat sie ihn wirklich auch verraten?
Ja, ja, die hat ihn überrascht. Die hat ihn irgendwie eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp, wie auch immer, dass sie sprechen müssen. Und dann hat sie ihm die
Nachricht gut, wenn Eltern sagen, lass uns sprechen.
Genau, wir müssen reden, mein Junge. Aber war eine tolle Überraschung für ihn natürlich. Und du hast es schon gesagt, es macht absolut Sinn. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf. Und ich glaube, es wird aber auch bei all der Freude dann, wenn es dann soweit ist, für ihn eine unfassbar anstrengende Woche, weil ich denke, dass jeder was von ihm will. Sämtliche Medienlandschaften, Fangruppen, Flag-Football-Teams oder was auch immer, wenn der deutsche Amerikaner zu uns kommt, das wird auf jeden Fall großartig. Ich freue mich sehr drauf.
Nee, wäre auch dumm gewesen von der NFL, das nicht zu machen. Ist damit jetzt das 6. designierte Heimteam in Deutschland, jetzt in München. Also wir hatten Tampa, wir hatten die Chiefs, wir hatten die Carolina Panthers, wir hatten die Colts und jetzt eben die Lions als Heimteam. Weiß gar nicht, sollen wir mal spekulieren? Oh, ich hab's gar nicht aufgemacht. Die Opponents, wen sie haben, auswärts?
Also Bears, Packers sind natürlich möglich, ja, Vikings, klar.
Divisionsweg glaube ich nicht, weil sie jetzt da schon die West weggeschoben haben. Wo ist es, in Mexiko oder in Melbourne?
Melbourne.
Ist da das Division? Wir hatten es letzte Woche gesprochen, wo wir, was sie eigentlich sehr ungern machen. Warte mal, Road Games, Lions. Wir haben die Bears, die Packers, die Vikings, ist klar. Glaube ich nicht.
Ja,
glaube ich. Wir haben die Falcons mit deutschen Rechten, vielleicht gleich wieder. Wir haben Buffalo, das wäre natürlich.
Wow, das wäre geil.
Nee, warte, ich bin in der falschen Reihenfolge. Ich muss ja nach dem Home Game schauen. Es sind als Heimspiel für.
Ja, stimmt.
Vergesst nochmal alles. Chicago, Green Bay, Minnesota bleibt dasselbe. Ja. Wir haben dann die Saints, wir haben die Bucks, die schon mal da waren, wir haben die Patriots, die schon da waren, wir haben die Jets, die Titans und dann die Giants. Ich tippe auf die Giants.
Also die Auswärtsspiele haben mir besser gefallen von den zwei, muss ich sagen. Aber
mein Fehler, sorry.
Ja, alles culpa. Alles gut. Ehrlicherweise, ich nehme, was kommt. Deutschland-Spiel ist immer cool, da vor Ort zu sein, mit Teil davon zu sein, von der Sendung, von dem Ganzen drumherum, ist riesengroß. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, Leute. Es geht ja nicht nur um Amon-Ra St. Brown. Es geht ja auch darum, dass die Detroit Lions eine der besten Offenses sind in den letzten Jahren, ja, oder in den letzten 2-3 Jahren, auch ohne Ben Johnson. Das ist ein Team, was ein Super Bowl-Fenster offen hat, auch wenn sie letzte Saison die Playoffs verpasst haben. Dazu passt, dass ihr letzte Woche gerne nochmal reinhören könnt, denn da haben wir genau über diese Detroit Lions gesprochen, als hätten wir es vorher schon gewusst. Also das ist nicht nur so, dass das eine deutsch-amerikanische Geschichte mit St. Brown ist, sondern es ist auch einfach ein Top-Team und da dürfen wir uns wirklich auf etwas freuen, egal wer dann der Gegner sein wird.
Ich sag trotzdem die Giants. Lieber die Giants als die Jets, das wäre mein Wunsch.
Oh, da freue ich. Wenn es die Giants werden, Leute, dann können wir das jetzt schon mal uns nochmal markieren am Mittwochnachmittag, wo wir aufnehmen für diese Folge. Dann möchte ich, dass Christoph Stadler für uns für The Zone Cam Scadaboo und Jackson Dart in einem Doppelinterview macht.
Das halten meine Synapsen nicht aus. Nee. Und genau. Also, wann es genau ist und eben der Gegner, müssen wir noch abwarten. Ja. Im Mai kommt ja wieder der Spielplan. Ich denke, es wird wieder im November stattfinden. Alles andere würde mich doch schwer wundern. War jetzt immer im November, warum nicht jetzt im November? Aber freuen wir uns dann auf die Detroit Lions, die ja aber dann, also hoffentlich auch einen Spieler mitbringen, der, wenn ihr letzte Woche reingehört habt, da hat man ein Interview mit einem Reporter der Lions, mit Dave Burkett. Da ging es auch um unter anderem Taylor Decker, der Left Tackle. Flo, das ist dir nochmal aufgefallen, ich hatte es gar nicht gesehen. Er hört nicht auf, er kommt zurück. Gute Nachricht für die Lions.
Absolut, er hat das angekündigt via Social Media, via Instagram, so nach der Frage, wen braucht ihr, wen wollt ihr schicken, wenn ihr jemanden braucht, schickt mich. Also er bleibt auf jeden Fall, Ian Rappaport hat das auch schon vermeldet. Hat natürlich positive Konsequenzen für die Offensive Line. Nochmal der Hinweis, gerne letzte Woche reinhören, da haben wir das schon gemutmaßt, falls er nicht mehr dabei sein wird. So oder so ein Spitzenteam, dann auch mit Taylor Decker.
So und jetzt vielleicht zum letzten Mal Coordinator-Karussell, wobei Karussell ist es nicht. Zwei sind nochmal eingestiegen, weil Schande über uns, wir hatten die Browns einfach vergessen. Wir hatten ja gesagt, die Rams haben noch eine offene Stelle. Die haben jetzt einen neuen Offensive-Coordinator befördert, von Passing-Game-Coordinator zum Offensive-Coordinator. Vielleicht auch der Begriff dann oder der Titel seiner Biografie in 30 Jahren. Nate Schielhaas, glaube ich, wird da ausgesprochen.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Nate Schielhaas, das ist der Schielhase, ja. Das macht es einfacher. Schielhaas.
Ja,
also wird befördert, bleibt in der Organisation. Der hatte ja auch 5 Headcoach-Interviews, wird jetzt Nachfolger von Mike LaFleur bei den Rams. Ja, fühlt sich für mich so nach einem typischen Rams-Move an, oder so ein Sean McMay-Move.
Total. Junger Bursche, eine Offense geleitet, angeführt, die überragend war, wissen wir alle, mit Matthew Stafford, mit den 46 Passing-Touchdowns allein in der Regular Season, mit Nakua, mit Devante Adams, aber auch das Laufspiel mit Kyron Williams. Insgesamt eine sehr, sehr funktionale oder mehr als nur funktionale Offense, die da angeführt hat und jetzt auch OC werden darf, kriegt auch einen Co-Coordinator, so haben sie es auch selbst geschrieben, da bin ich gespannt, was das genau bedeutet. Der Quarterback-Coach Dave Ragoon wird Offensive-Coordinator, Co-Coordinator, bleibt aber auch Quarterback-Coach, also ich denke mal, dass die einfach noch enger zusammenarbeiten, warum man das dann in der E-Mail-Signatur nochmal so herausstellen muss.
Aber Cliff Kingsbury wurde ja auch noch dazugeholt als Assistant-Head-Coach, ja. Alter, das ist schon eine sehr interessante Dreier-Kombo. Ich meine, wir wissen Sean McVay ist der offensive Playcaller, was man so gehört hat. Schielhaas war viel in der Preparation, in der Vorbereitung mit beteiligt dann, was den Gameplan auch anbelangt. Aber es ist schon, also nicht, dass das auf einmal zu viele Köche sind, die den Brei verderben, weil Kingsbury ja tendenziell, glaube ich, Headcoach-Ambitionen zumindest letztes Jahr hatte. Hat jetzt bei den Commanders dieses Jahr nicht so gut funktioniert, aber ist jetzt ja auch keiner, der easy cheesy mal in den Hintergrund sich stellt, oder? Also spannende Konstellation da, 3 hinter McVay quasi.
Ja, absolut. Also ein Vierergespann, wenn du so willst, die in der wöchentlichen Vorbereitung durchaus richtige, gute Nerds sind, positiv gemeint. Ich bin mal gespannt, wie es dann ausgeht. Aber grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Konstellation, die mir jetzt so auch nicht bekannt ist, mit den namhafteren, sage ich jetzt mal, und auch wichtigeren Positionen, die dann alle da was zu sagen haben, in Anführungsstrichen.
Und vielleicht schon gleich mal vorgebaut, weil wir wissen jetzt Schielhaas wird irgendwo demnächst Headcoach werden, weil es ist der 5. Offensive Coordinator unter McVay, Matt LaFleur, Kevin O'Connell, Liam Cohn, Mike LaFleur, wir wissen mittlerweile alle Head Coaches, durchaus erfolgreiche Head Coaches. Bei Nate Shieldhouse wird die Richtung dann vorgegeben sein.
So ist es. Ob unser nächster Mann auch Headcoach werden wird, irgendwann werden wir sehen. Auch ein junger Mann, 33 Jahre jung, der neue Offensive Coordinator der Cleveland Browns, Travis Switzer, wird da übernehmen. Der war bis dato Run Game Coordinator der Baltimore Ravens. Und ich sag mal so, Run Game Coordinator von Baltimore zu sein mit Lamar Jackson, Derrick Henry ist jetzt, glaube ich, keine schlechte Referenz. Und damit haben wir auch den letzten Spot auf der OC-Position in dieser NFL gefüllt.
Jetzt müsste es wirklich der letzte Spot sein.
Ja.
Die haben wir einfach vergessen, die Browns. Todd Monken bringt den mit aus Baltimore. Da war er schon ab 2017, ich glaube, ist dann 3 Jahre mit Monken zusammengearbeitet. Bei den Ravens, ja, du hast jetzt natürlich keinen Lamar Jackson und keinen Derrick Henry. Heißt jetzt mit Chutkins und Deshaun Watson.
Ja, Chutkins muss man abwarten, der kommt ja auch aus dieser Verletzung, also muss man auch schauen, wann der denn fit ist. Das ist natürlich auch noch was man im Hinterkopf behalten muss, aber ja, Deshaun Watson, Dylan Gabriel, Shedeur Sanders und am Ende
ist es wird nicht langweilig mit Cleveland. Es wird nicht langweilig.
Schauen wir mal.
Vielleicht auch noch eine kleine News, was den Offensive Play Caller der Denver Broncos anbelangt. Davis Webb wird dann für mich echt ein bisschen überraschend, weil ich es nicht erwartet habe, der neue Play Caller sein. Also Sean Payton wird zum ersten Mal überhaupt das offensive Play-Calling abgeben. Weiß nicht, was war dein Eindruck? Mein erster Eindruck war so, hatte ich gar nicht erwartet, weil wir hatten es vor 2-3 Wochen, als eben klar war, er war ja bisher Pass-Game-Coordinator und Quarterbacks-Coach, wird promoted innerhalb der Organisation. Und da war für mich eigentlich klar, dass Sean Payton das Play-Calling behält, weil er es eben immer bisher hatte.
Genau, ja.
Viele Jahre bei den Saints. Ist das so ein bisschen auch die Bedingung gewesen, dass Webb bleibt? Der hatte ja wohl auch durchaus Headcoach-Interviews mit Las Vegas, mit Baltimore, mit Buffalo, dass sie ihn damit geködert haben, hey, du darfst auch das Play-Calling machen?
Ja, die Frage habe ich mir ehrlicherweise genauso gestellt. Also ich bin genauso überrascht wie du, also das brauche ich nicht wiederholen, das sehe ich ähnlich. Das macht Sinn, wenn es eine interne Lösung ist, dass man dann davon ausgeht, alles bleibt, wie es ist, nur dass der halt einfach ein bisschen mehr Mitspracherecht hat in der Spieltagsvorbereitung, nenne ich es jetzt mal. Ich war da genauso überrascht und was ich mir jetzt frage, ich kam genau auf den gleichen Konsens. Ich frage mich dann halt nur, wenn ein Sean Payton davon aber nicht überzeugt ist, dass man ihn damit ködern muss, kann ja wieder für Unruhe sorgen. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, du darfst bleiben, und dann sagt er, nee, will ich aber nicht, wenn dann nur Playcalling. Und dann gibt er das quasi ab und sagt, okay, wir wollen dich behalten, weil du bist ein guter Dude, wir arbeiten sehr gut zusammen, hier machst du das Playcalling. Ob das dann ein guter Move ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es aber auch schon länger geplant.
Genau, dass müssen Sean Payton zusammen, da weniger das ist jetzt unsere macht. Theorie. Da genau, gibt es nichts, was wir wissen. Es hätte auch einfach sein können, willst du Playcaller sein? Ja, okay, Hand drauf.
Genau.
Würde mich jetzt wundern, wenn es mit Sean Payton so leicht abläuft.
Ja, werden wir sehen. Ich habe bei uns privat schon, bevor wir aufzeichnen, gesagt, mal gucken, wie lange Sean Payton nicht das Playcalling macht.
Insgesamt eine kuriose Nummer, weil hast du mitbekommen, wie es eigentlich rauskam? Das hat ja der Bills-GM Brandon Bean jetzt beim Combine mehr oder weniger eigentlich ja verraten, dass er davon ausgeht, dass Webb Playcalling-Chancen bekommt, weil er bei Buffalo eben auch in der Verlosung war.
Ja.
Also jetzt quasi verlautbart und dann ist Sean Payton nachgezogen. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch stimmt, dass die sich noch irgendwie begegnet sind. Danke dir fürs Raushauen. Jetzt muss ich es noch schnell machen, so quasi.
Ja, ja, ja.
Spaßeshalber. Hören wir dann noch nachher. Combine ist schon eine spezielle Geschichte. Da trifft man sich dann und also Medienleute, die im Business arbeiten, also bei den Vereinen oder sowas, ist Combine schon, glaube ich, was ganz Spezielles. So ein bisschen absolut. Klassentreffen.
Ja, ganz absolut. Man hängt da 24/7 eigentlich aufeinander, um ehrlich zu sein. Hören wir auch gleich nochmal von Adam Hill. Vorher aber noch Vertragsnews. Die Dallas Cowboys verlängern mit ihrem Running Back Javonte Williams. 3 Jahre, 24 Millionen, 16 davon garantiert. Das macht absolut Sinn. Er ist so, finde ich, der heimliche Star, der Schatten-MVP. Dieser Offense gewesen.
Ja,
man hat immer über CeeDee Lamb und George Pickens gesprochen, aber der war wirklich, das Laufspiel war etwas, was Dak Prescott und Co. wirklich ganz, ganz toll unterstützt hat mit dieser Offensive Line zusammen. Deswegen tolle Verlängerung. Freut mich für ihn auch irgendwie persönlich, dass er in Dallas so ein richtiges, eine Franchise gefunden hat, wo er auch seine Leistungen konstant bringen kann und dementsprechend jetzt auch belohnt wird.
Ja, gehe ich zu 100% mit. Es war ja doch eine Wildcard vor der Saison, hat das absolut richtig gut gemacht und auch der Preis finde ich komplett in Ordnung.
Der passt. Kleiner Nachsatz zu den Cowboys noch, die haben Logan Wilson entlassen, den man ja erst per Trading Deadline geholt hat, den Linebacker, der war von den Bengals gekommen. Was das bedeutet, schauen wir mal, der stand ja auch wenn sie nur einen Late-Round-Pick dafür abgegeben haben, so ein bisschen für einen Umschwung in der Defense, werden wir beobachten. Aber bei den Chiefs gibt es einiges zu beobachten, Christoph.
Genau, das war letzten Donnerstag, also nach unserer Aufnahme, das, was wir eigentlich erwartet haben, weil die Chiefs deutlich über dem Cap waren, also sie müssen noch Geld einsparen, bevor die neue Saison dann offiziell losgeht, und haben das gemacht mit der wahrscheinlich einfachsten und klarsten Lösung, den Vertrag von Mahomes umstrukturieren. Ja. Was hat er damals unterschrieben? 10 Jahre, 54 Millionen, glaube ich, in dem Bereich, glaube ich, haben wir uns damals bewegt. Also sie haben es jetzt umstrukturiert, 44 Millionen Base Salary in 2026 und 10,4 Millionen Rosterbonus wurden komplett in den Rosterbonus umgewandelt. Damit schaffen sie sich fast 44 Millionen Salary Cap, sind aber immer noch überm Cap, haben jetzt auch noch Mike Danner entlassen. Auch mit der Entlassung sind sie immer noch im Minus. Ganz aktuell, da wissen wir ja nie so ganz genau, ob die Zahl stimmt, sollen sie so knapp über 3 Millionen noch im Minus sein. Da wird eh noch mehr kommen, weil du ja auch Geld brauchst, um ein paar Sachen zu machen. Da geht's auch drum, spielt Travis Kelce weiter, der braucht dann auch einen neuen Vertrag. Also sind ein paar Free Agents ja bei den Chiefs. Das wird noch sehr, sehr spannend und das wird noch kreativ werden. Aber alles jetzt so Sachen erwartbar, wenn du so klar über dem Salary Cap bist, musst du halt was machen. Und ehrlich gesagt, beim Quarterback setzt du ja immer als Erster eigentlich dann an.
Ja, total. Das ist ja immer das. Du verschiebst es ja dann quasi auf die nächsten Jahre und da muss man immer wieder umstrukturieren. Die Saints haben das ja jahrzehntelang, werde ich jetzt schon
ausgespielt, das Spiel
gemacht. Ja, also da muss man dann auch immer aufpassen, weil irgendwann wird dein Roster vielleicht auch einfach schwächer oder du musst mit guten Rookies irgendwie versuchen, das Ganze durchzugehen. Ist eine spannende Geschichte, macht absolut Sinn, weil sie halt einfach Geld brauchen. Gegenbeispiel ist auch Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens, der über 70 Millionen jetzt Cap-Hit hat für die nächste Saison. Da muss man sich auch einigen. Da wird auch noch irgendwann eine News reinflattern in dieser Offseason. Also deswegen macht es aus Chiefs Sicht natürlich Sinn.
Weiß gar nicht, bei den Bills beispielsweise, Josh Allen, könnte mir auch vorstellen, wie der Capspace bei den Bills ist.
Das kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen. Das war nicht vorbereitet.
Na, ich schau mal währenddessen nach, weil die sind nämlich auch noch drüber. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da zum Beispiel bei Josh Allen auch noch ein bisschen was umstrukturiert wird. Aber das kommt dann so peu à peu. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich die leichteste Lösung, am Quarterback-Vertrag rumzuschrauben.
Ja, da kriegt man am meisten Kohle raus, auf jeden Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden, was das Ganze betrifft in dieser Offseason, denn wir sind ja bis Mitte Mai für euch am Start. Wir halten euch auch auf dem Laufenden, was mögliche Free Agents angeht, beziehungsweise Franchise-Tags, sind da aber auf den Konsens gekommen. Jeden Franchise-Tag werden wir sehr wahrscheinlich nicht durchgehen, aber einen gibt's jetzt schon offiziell. Kyle Pitts, 1 Jahr, 15 Millionen. Franchise-Tag bedeutet ja aus den ganzen Gehältern der Positionsgruppe, dann wird so ein Schnitt, so ein Durchschnitt quasi genommen. Kyle Pitts jetzt also erstmal 1 Jahr weiterhin an die Falcons gebunden, kann aber dann eben sein, dass sie sich noch auf eine Verlängerung einigen. Das ist der einzige offizielle jetzt. Wir nehmen Mittwochnachmittag auf. Gibt einige, die dann noch kommen sollten, Namen kursieren, Pickens, Breece Hall und so weiter und so fort. Jeden einzelnen Namen werden wir da sicherlich nicht durchgehen, weil sich dann ja die Situation von den Jungs trotzdem noch in der Offseason verändern kann.
Genau, es passiert eigentlich erstmal nichts, außer dass du nochmal eben beim Team bleibst, aber das haben wir auch schon mitbekommen, dass das nicht automatisch heißt, dass es der Vertrag dann sein muss, sondern man kann Higgins, nur einen Vertrag bekommen.
Die letzten 2 Jahre, ja.
Also das war ja öfter auch jetzt im Vorlauf der letzten Saison, dass dann da nochmal vor Saisonbeginn, da sind wir dann eher Richtung Juli, August unterwegs, dass es dann feste Verträge gibt. Du holst ja mehr Zeit zum Verhandeln, sagen wir, wie es ist.
So ist es.
Auf gut Deutsch.
So sieht's aus. So, und jetzt haben wir uns ganz viel Zeit genommen, denn jetzt kommt unser spannender Part. Wir schauen voraus in diese Offseason. Wir schauen voraus, was ändert sich alles bei den Las Vegas Raiders? Was bedeutet das für die Offseason? Free Agents-Thematik, Max Crosby-Thematik, Draft-Thematik mit Mendoza als Nummer 1-Pick, Tom Brady-Thematik, dieses Jahr, nächstes Jahr und so weiter und so fort. Cap-Space. Ihr merkt schon an meiner kurzen Aufzählung, es ist unfassbar viel drin.
Ich wollte dich gerade fragen, warum hat es denn dich so gecatcht, dieses Team, dass es so spannend ist? Du hast jetzt viel aufgezählt, aber warum hast du für dich dann entschieden und mich damit ja dann auch so ein bisschen angesteckt, ey, Las Vegas könnte echt eine spannende Franchise werden, eben, also Cap Space so um die 92 Millionen, nur Tennessee hat dann mehr zur neuen Saison, vielleicht auch da schon so eine erste Parallele zu den Patriots, eine Mini-Parallele.
Es hat mich in dem Sinne gecatcht, weil ich ja das Gefühl habe, und das Gefühl hatte man bei Las Vegas ja jetzt oft oder bei den Raiders auch zu Oakland-Zeiten, es kommt ein Rebuild und deswegen wird es spannend. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, es kommt ein Rebuild wirklich, weil diese gesamte Franchise eine gemeinsame Sprache spricht. Es wird auch gleich Thema sein in unserem Gespräch. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich bin so rum rangegangen, Nummer 1 Overall Pick. Alle machen einen auf Halsbringer und das ist der Messiah, ja, der Messias, der kommt nach Las Vegas. Und ich sag halt immer, da muss man vorsichtig sein und deswegen fand ich spannend. Dann habe ich geguckt, was haben sie denn an Capspace? Aha, da könnten sie ja ein bisschen was machen. Dann habe ich geguckt, was ist jetzt mit Max Crosby? Diese Saga beginnt. Also es baute sich alles aufeinander auf, weil irgendwie alles einzelne Themen sind bei Las Vegas. Draft, Capspace für Free Agents, leerer Roster und die Max Crosby Saga. Und am Ende des Tages fällt irgendwo ein Stein, fällt bei dem anderen auch einer. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, weil man auch da das Gefühl hat, mit dieser neuen Coaching-Stuff, kann man das Ganze wirklich angehen, mit einem Plan angehen, der dann irgendwann zum Erfolg führt. Und deswegen war ich da total angetan und wollte unbedingt darüber sprechen.
Okay, dann haben wir das gemacht. mit Adam Hill, wie gesagt, vom Las Vegas Review Journal, schreibt er, berichtet er über die Raiders, ist jetzt gerade auch beim Combine, um da mitzuschnattern, wenn sie beim Klassentreffen alle sind. Dann, ja, viel Spaß dabei, da waren viele Themen mit drin, werden wir vielleicht nach dem Gespräch nochmal ganz kurz aufgreifen dann.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Maybe we have to look back, because the Raiders had been, what is your opinion, very disappointing last season. I think the expectations weren't to win the Super Bowl, but expectations had been much higher than what they got out of the season 2025.
Yeah, the expectations were there, I think, because of Pete Carroll and what he's done in his career and how much success that he's had. And he came in and he said, you know, I don't rebuild, I win games. I win 10 games a year. That's what I do. It's what I've done every year of my career. And I think he set an expectation at a certain level. And in retrospect, that was the problem. You know, I was one of the ones that was never on board with that because I didn't think the roster was good enough. I thought they needed a full rebuild. I thought they needed to start over. And his intention was to win games, to go out and try to be competitive every week. And it sometimes those are conflicting ideas. I mean, you can rebuild while you win, but it's much harder to do. And I thought there was a lot of moves that were made along the way where you didn't know what they were doing. You didn't know if they were building for the future or trying to win this week. And you take a guy like, you know, they signed Amari Cooper right before the season. People forget that they did that. He was here for like 6 days.
True.
And take off. Yeah. Like, but why was he around? Like, what was he going to bring to you? He was going to help you maybe here and there catch a pass, but he wasn't building anything to the future. He wasn't part of what you wanted to do down the road. And I think you had a front office like John Spytek, the general manager, who wanted to get rookies out there and, you know, play young guys and try to build for the future. And you had a coach that said, no, 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 I win games every week. So then midway through the year, you need a wide receiver. You trade Jacoby Myers, who was the heart and soul of the team, a great player. And you have these rookie wide receivers. And instead of giving them time, you sign Tyler Lockett, who, look, Tyler Lockett is a great dude. I loved getting to know him. I loved covering him, writing stories about him. But yeah, so I think you went through a season just not knowing what your plan was, not knowing what your goals were, not knowing what was out there for you. And then once Pete Carroll gets fired at the end of the year, now you've got John Spytek in control. You've got Tom Brady as a guy who's basically an advisor to John Spytek, the general manager. And then you bring in young coaches, right? You bring in a young head coach in Clint Kubiak. You bring in a young offensive coordinator, Andrew Janoco, who's Clint Kubiak's right-hand man. Rob Leonard, who is the defensive line coach for the Raiders, sticks around. All of your coordinators and head coach are under 40 years old. It's a clear plan for the future. It's a clear building effort, probably, you know, in addition to the number one pick being Fernando Mendoza, most likely. Like, you've got this young group that you know is building for the future now. You have a direction, which I think is very important. So that's where you go from last year just not knowing what you were, no identity, to now knowing what you are.
That's pretty interesting, as you're saying, no identity, no direction. Is it true that I read it a lot of times, that the Raiders' downfall, so to say, in the last season happened because of the Pete Carroll, Chip Kelly thing? The franchise had another idea. Pete Carroll and Chip Kelly had always also different ideas. So there were three ideas or three expectations from these guys. Because I thought, like, they have a good defense, or maybe a good defense and a functional offense, but they could not bring it onto the field. So it's the most part that they were like people in the front office and in important positions, but they're not talking the same language.
Yeah, I think that was a big part of it, right? You know, John Spytek is a first-time general manager. Last year was his first year in charge of the organization. And I think he clearly set out and said, all right, this roster is not ready. We're not competitive right now. We need to rebuild everything. We need players everywhere. We need an offensive line upgrade. We need wide receivers. We need, you know, defensive line. We need additional bodies in the secondary. Geno Smith, they brought in to play quarterback. Again, that's another decision. That's a Pete Carroll, hey, I can win with this guy right now, which was not true, but it's this whole, just this concept of, and then Chip Kelly really wasn't a part of anything, right? Chip Kelly was brought in late as a guy that, you know, Pete Carroll was like, okay, I'll take him. I think Tom Brady wanted Chip Kelly. He saw what Chip Kelly did in college. He saw what Chip Kelly's done in the past. Oh, that guy can work. But Pete Carroll had never worked with him before. The rest of the offensive coaches had never worked with him before. Like, he didn't really make any sense. Pete Carroll didn't really make any sense. And then the whole organization working with those two guys, none of that just made sense, right? And on the surface, I think a lot of people just said, well, it's Pete Carroll. He'll figure it out. But, like, it doesn't work that way, right? I mean, it just doesn't. Like, you need everybody on the same page, and that just never happened.
Does Clint Kubiak make sense for you it feels like, or my expression is that you're, yeah, very easy or very, very first impression so far is that it could work.
Yeah, I think so. You don't know. There is the unknown of,
for sure,
coordinators who've never been head coaches, right? Does that work? Sometimes it does, sometimes it doesn't. Like Sean McVay obviously worked out very well. Other times, offensive coordinators who are brilliant offensive coordinators don't work as head coaches. Like, you don't really know until you find out. I like it because he's young. I think what he's done with offenses has been brilliant. And I think what you saw him do with the defense, he came in, he looked around, and he said, oh, the Raiders have a really young defensive line coach who everybody respects, who everybody knows is going to be a great coordinator. I don't need to bring in some guy that I've worked with. I see that there's talent here, mm-hmm. that there's ability here. I'll turn it over to him. And I think that showed some maturity right there of, hey, I trust what this guy does. I trust what he's doing. I don't need to go bring my own guy in. I'll let him run the defense. I'll run the offense with Andrew Janoco and take over the team. And I think it works from that perspective. Like, the only question I have is he one of those guys that just wants to be a coordinator, that just wants to design plays, that just wants to be, you know, locked away in a room and figuring out how to beat the defense? Like, you can't do that as a head coach because you've got all these other responsibilities. So does he make that step? You know, I think he has all the ability to in the world. He's really humble. Getting to know him a little bit in Seattle or in San Francisco, sorry, at the Super Bowl when I went down there to kind of stalk him all week because everybody knew he was coming to the Raiders. Got to be a part of, you know, I think about 3 hours of conversations of all of his media availabilities. And like, he's really, really, he's a guy that just doesn't need all the credit. He just wants to work. He wants the players to get credit. He wants to put them in good positions. He's got all the right traits, and he's obviously been around this forever. His dad was a head coach forever. Mm. He's been in this business for a long time. He's a teacher at heart. He's got all of the traits, all the capabilities, everything that you would want in a head coach. Does it translate? I think that's the question. Like, we'll find out, but I can't really put my finger on any reason why it wouldn't. Like, you would think it would work out. And I think that the Raiders did a really good job of, you know, going through the process, vetting everybody, figuring out who they wanted, and then, you know, figuring out, oh, this is the guy that we can turn our franchise over to, and they're comfortable with it. And everything I've seen, they should be comfortable with it.
I think that's the biggest question. Sorry, Flo, the biggest question, because he were, to me, it looks like, I didn't talk to him, you talked to him. He looks like he is a quiet guy. And as a head coach, of course, you have to ask questions, but when we media guys talk to, you have to answer. So we have to do both directions, both things. And of course, we cannot answer so far, but this is my biggest question mark. If he is that kind of guy, I mean, Ben Johnson wasn't also that guy. He looks like a little bit quiet, and he developed, in my impression so far, very well into this role, head coach role.
He's boring. I mean, and I'm talking about Kubiak. He's boring. There's no question. He's not going to be. We're not going to be collecting sound bites. We're not going to be. Oh, did you see what Kubiak said? Like, no, he's not going to say anything. For us, like as the media, like that it's not fun. But that doesn't matter in the end, right? I mean,
absolutely.
It matters how he relates to players, how he works with those guys, what they feel about him in the locker room. And I think you saw it after the Super Bowl. What every player. That talked about Kubiak said it. Every player that I talked to when I was up there, you know, kind of going around at media day, just, hey, you know, what do you think of Coach Kubiak? And like, the feedback was just love him, love the guy. He'll go to war for us. You know, he's so great. Now, does that mean he has to get up and give rah-rah speeches in the locker room? Like, I don't know if he's capable of that necessarily, but I know that the players relate to him. I know they really respect him and love him. And I know it was Gray Zabel, the offensive lineman for Seattle, said, I think his quote was, he's the worst coach ever. Nobody should hire him. And obviously, you know, he's joking. He doesn't want him to leave. Right. So I think that was very telling of just like, they don't want him to get away. They love that guy. And players you talk to going back, I talked to some of the players he coached even in college 20 years ago. And, or I guess 15 years ago. But they said the same thing. I mean, they love that guy, whether he has to get up and, you know, give a speech from a movie. You know, I don't think he's going to do that. I don't think they're going to make any documentaries or anything about his locker room speeches. But if the players love him and relate to him and want to play for him, I don't know that that necessarily matters, especially now. I think in the old days, you kind of needed that, you know, the old, you know, whatever, you know, take your pick of old movies where the coach had to give up and you know, get everybody fired up. Like, I think it's a professional environment where if the players respect the coaches, I think they're going to play for them usually.
Okay.
Yeah, absolutely. And in Germany, we always say to soccer clubs, they need to get a little bit more quiet. They need to be calm because there was a lot of noise going on, and the noise was going on in Las Vegas as well. Clint Kubiak said it already. The past is the past, so they want to look in the future. And no doubt he did a great job as an offensive coordinator. And when you look from the outside on paper, with this right-hand man, as you said, as an OC, with a respected guy who's been there with the Raiders as a DC. But my question is, what kind of role does Mike McCoy plays in this coaching stuff as an just only assistant head coach? He's no coordinator and something else. He's just the assistant head coach. Do you know what kind of role he's getting into it and what Kubiak is thinking about this this position?
Yeah, I think him in particular, Mike McCoy, has been a head coach before in the past. And what you've seen, and I mentioned it, the head coach, offensive coordinator, defensive coordinator are all under 40 years old. And that's pretty rare. I think Jacksonville, the average age of those three, Jacksonville might be like a couple months younger. But that's about the youngest group in the league in terms of all three. And I think it is the only one with all three of them being under 40. So it's a pretty inexperienced group. So I think what they did on all phases, right, if you look at Mike McCoy comes in as the assistant head coach, he's really going to be working on the offensive side. What I think it really is he's the guy that's there for Kubiak to say, hey, I've never experienced this. What do you think about this? How do I deal with this situation? I have this player who, you know, maybe is asking questions about this. Like,
so more like a personal advisor for Clint Kubiak?
I think so, yeah. That's a better way to say it. I guess I was being very long-winded about going around. But yeah, I think that's what it is. If you look on the defensive side, they have that too. They have a guy, Joe Woods, who's been a defensive coordinator. Actually been a defensive coordinator with Kubiak on staffs before. He was already in the building with the Raiders. He's an older guy who's been there and done that. He's going to be a position coach as well. I don't think we know exactly his title yet, but they're figuring out a title for him. He's going to be on the staff for the same thing. For Rob Leonard, a young defensive coordinator, to go and say, hey, I haven't experienced this. What do you think? What have you seen here? And they've got a special teams coach who is a much older guy, Joe DeCamillis, who's been around forever. And I think same thing. He's been a coordinator. He's been around for so long, around some of the great coaches, two Super Bowls. Like, they've got guys on all three phases that have just been there and done that and experienced it and can, like, help with those kinds of things. And I think that's what they're going to be there for. And for McCoy in particular on offense, again, Kubiak now is going to be calling plays, but he's also the head coach, who's got a lot of responsibilities. Janoco being the offensive coordinator, kind of the same thing. Mike McCoy is just another voice there to be there, you know, to help Fernando Mendoza, to help, you know, mentor a young quarterback. He's had a lot of young quarterbacks in his career, and it's just another voice there that can help Mendoza along. But just to have that experience on all three phases of the coaching staff when the coaches are so young, I think it's a pretty good move by Kubiak. And and a mature move, right? Because I think a lot of young coaches be like, I don't need this old guy around here. I can do my own job. But I think it shows, like, he understands that, hey, there's going to be things he doesn't know because he hasn't been there. He hasn't seen it. And, you know, those kind of voices are going to help.
That's a very, very interesting combination. You mentioned Mendoza, Fernando Mendoza. So we're going to expect the Raiders picking Mendoza number one, having a new quarterback. It's not Geno Smith in the future.
Yeah, I mean, I think he's going to be the guy. I'm actually here right now on his college campus and trying to gather as much information as I can about him before the combine starts tomorrow, right up the road. So, I think he's going to be the guy. I don't know that he's going to start from day one necessarily because I think, you know, they've got a veteran and, you know, kind of a veteran in Aiden O'Connell. I expect them to bring another veteran quarterback in as well. To be around, and I don't know if they just want to throw him to the wolves and, you know, destroy his confidence right away, but you know, we'll see how ready he is, and I do think he fits. I have questions about Mendoza as a prospect. I don't think he has the big, you know, usual number one arm to throw downfield. Mm-hmm. His accuracy is unbelievable. It's fantastic. His competitiveness, his, you know, we see when the game's on the line, he'll make a play. But that's not always enough in the NFL. You need those, you know, high-end traits. He's not overly athletic, although he's athletic enough that we see. I have questions about his ability to push the ball downfield, but he's by far and away the best prospect in this draft. They absolutely need a quarterback. Like, this is probably the move to make to go ahead and draft him, unless you get, like, a 5 first-round pick deal from somebody that wants to move up. Like, then you have to think about it. But I think for the most part, even though there are some question marks, I think he's, you know, far and away the number one prospect. They need a quarterback. They're draft number one. If you're selecting there, you pick him. And, you know, I think that they have a lot of work to do around him. They've got to build up the offensive line for sure. They need a number one receiver, even though they have a number one receiver and a tight end in Brock Bowers. They need that number one guy, that alpha receiver. That'd be huge for Mendoza's development. And obviously they need help on defense too. But, I think Kubiak, with his system, is going to make things better immediately offensively anyway. And it'll be a fairly decent situation for Mendoza. Not great, but it'll be a decent enough situation that he can succeed.
And as we know, Tom Brady does not like to put a rookie from week one in a team. You mentioned it before, Aiden O'Connell wants to prove himself. They got a lot of cap space. If they cut Geno Smith, they will get another $8 or $9 million, I guess.
Yeah.
So they're nearly 100 right now. What kind of names could we expect for a starting week one quarterback besides Aiden O'Connell? Like somebody like Kirk Cousins or anything? Do they bring a veteran? What did you heard of him?
No, I doubt that, because you don't – I mean, you'd be paying him too much, I think, at that point to to really keep him on the bench. And then people would be – you don't want that controversy, right? I think if you're going to bring in a veteran, it's going to be a guy who everybody understands is just there to be a mentor, to help out, like a – I saw somebody mention like a Case Keenum type of player, somebody like that, who you just understand is, hey, you're only there for a couple weeks if you're starting at all, like if Mendoza doesn't win the job, and if you want to maybe protect him a little bit, because as you said, Tom Brady has said in the past, Kubiak in the past hasn't really been there with rookie quarterbacks either. He's had a couple rookie quarterbacks on his roster in the past that he's kind of, had wait a little bit. And had veterans start in place, and the system is pretty complicated for a quarterback too. So, if they do that, it'll be, like I said, I don't think there's a problem with Aiden O'Connell being the guy that just says, "Hey, start for 3 weeks or whatever, and hold down the fort for Mendoza." But if it is, it's not going to be anybody that is going to be taking away the attention or getting people to say, "Hey, maybe he should be the starter." Like it's just going to be a guy that's holding the place and that is a good mentor for a young player.
I mean, Jimmy Garoppolo would be free agent. Just saying that one.
I don't think that's out. I think the fans would riot. The fans would riot. But yeah, that would be. I think that is the kind of person, though. I think that's the kind of level of a player you'd be looking for.
Yeah, exactly. But water under the bridge, so to
that
say.
That would mean Devonta Adams will not return to Las Vegas if Jimmy Garoppolo is.
I don't think Devonta is going back. And the other one, let me put this to rest right now too. It's not Derek Carr. Yeah.
Okay. Yes. Oh, good Derek point.
Carr. Yeah, I think. Look, the fans still have their feelings. There's a lot of mixed emotions. Most fans love him. There are some fans that don't like him for how things went at the end. I don't think there's any appetite in the organization for it to be Derek Carr.
Okay. But the people are saying maybe also like an assistant quarterback coach or assistant offense advisor or something like this.
I don't want to speak for everybody in the building, but I think that there's enough animosity in the building for how things went down at the end. That I just don't think it would make any sense. I think he's going to play next year. I just don't think it's going to be in Las Vegas. Yeah.
Okay. Okay, there will be.
Watch for the Jets or the Vikings. Maybe the Vikings.
Okay, looking
forward to it. Vikings, would be a great story.
Having that 1B type, or in that regard, 1A type, because we don't know what McCarthy is, to be honest. Still today, we don't know what he is.
And at the end of the day, Philip Rivers returned, so you never know who's going to play next year, right? So
what a world.
Absolutely, what a world. How happy was Ashton Chanty after the hiring of Clint Kubiak? Because he knows his life should be much better than last season, I guess.
Yeah, I did. I did get to talk to him in San Francisco, and as I was walking up to him, I was stunned, because I'll say this: Ashton is a really good dude. I covered him a lot in college because I know it's far away from you guys, but he was in the same conference as UNLV, which shares the stadium with the Raiders, which is where I went to school, UNLV. So they played against each other in the conference championship game every year. So I covered him a lot in college. I've loved Ashton Chanty since the first time I covered him and met him, but he was very down last year. Like, it was very, really tough on him to lose those games and to not be able to do what he wanted to do on the field. And there was times where, like, I almost took it like personally, because you would walk up to him in the locker room and he would just be like, "Oh, he wasn't in a great place." And I was walking up to him in San Francisco to talk to him about how he feels about Kubiak. And he had like a huge smile on his face. And I was like, wow, this is kind of surprising to me. Like, usually you don't look forward to talking to me. and you could just tell he was just in a great mood. You could see, like, he was saying, like, I've watched all their games in the playoffs. I see what they do with their running backs. Like, I'm excited. He hasn't really played with a fullback before, which is something Kubiak does quite a bit more. The Raiders didn't even have one on the roster last year. And I asked Ashton about, you know, playing with a fullback, like, does that matter? And he said, when you have that kind of success, I don't care. Put 10 guys in the backfield. Like, whatever it is, like, as long as we're successful, it's good. And he thinks that he has a really good chance to be successful in this system, and so do I. I think it's going to be a great thing for Ashton Jeanty to get into this outside zone scheme.
Absolutely, yes.
Yeah, and they also got the offensive line and run game coordinator from Seattle, also worked with Clint Kubiak. So maybe this is a good point for Ashton Jeanty. But Mendoza, Jeanty, Bowers, all these guys, they need an offensive line. And at the end of the day, you mentioned it before, is this the most need for the Raiders offense besides the quarterback position? Of course, they are addressing the draft to build something, to rebuild something for Clint Kubiak, because as you mentioned as well, the scheme is not that easy. And then the offensive line, you got two last year rookies with Rodgers and Grant. And at the end of the day, there's a lot of spots free. So what do you think in the offensive line? Because as usual in the NFL, no offensive line, no party, I would say.
Yeah, I would agree with that. I'll give a cheap plug to my work, and that I just did a huge thing on the offensive line last week. It was a cover story for us in the newspaper. But I don't think they're as far away as people think they are. Right? You just mentioned Caleb Rodgers, who last year everybody thought he was ready early in the season, and they didn't play him. And a lot of people look at that as a failure of the coaching staff last year. But Caleb told me after the year, and this is kind of what I wrote about, that he was frustrated, he was angry that he wasn't playing, but when he did play the last 5 weeks, he was really good. He was ready, and he thought that they did a good job developing him and putting him in on the right timeline. So all of a sudden, you've got now an offensive guard in Caleb Rodgers that they drafted last year that could be really good. Jackson Powers Johnson is still kind of a big mystery, because I think the last two coaching staffs have seen the same thing, that he'll come in and he'll have a play where he just destroys four guys, knocks them all down to the ground, and everybody's like, wow, that was great. And then, like, for the next quarter, it's just very inconsistent. And you're like, okay, there's the highlights there, but you don't have the consistency. So if they get the consistency out of him, all of a sudden now you have two guards. And both those guys could also play center. And I think they both want to play center. So now you have just one other interior spot to fill. Whether you move Caleb to center, move Jackson to center, or bring in a center, one of those three guys will play center, and then the other two will play guard. So you've got that interior pretty close to set if you had one guy there. Left tackle Colton Miller was out most of last year, but he was playing really well when he got hurt. If he's back healthy, and he is, I talked to him recently, he's feeling really good, ready to go. Now, if you've got your left tackle locked down, pretty much need a right tackle, because DJ Glaze struggled last year quite a bit. I think he could move to guard as a depth piece, be part of that rotation. You mentioned Charles Grant, who was drafted out of William & Mary. Small school. He had a huge adjustment, was too skinny last year. They wanted to put on weight. They wanted to put on strength. He never really got on the field. He played a little bit of, extra tackle in jumbo packages, but never really played tackle. He might be able to compete for the job, but I think you sign a right tackle to compete with Charles Grant. You bring in one piece on the interior, maybe an elite piece even from free agency. Like, you're two players away from, I think, being really good on the offensive line. And so it's not like they need a complete rebuild. Now, two is a lot. It's 40% of your line, but it's not like a complete rebuild. They've got some pieces there.
But did you hear something like that? They, because of the cap space, of course, they addressed something in the offensive line and free agency, like somebody like, I don't know, Linderbaum, or the complete Cleveland Browns offensive line will be free agent.
And Teller.
Wyatt Teller, for example. Yeah. So is there something, is there an expectation that they will address at least one spot with a really good guy via free agency?
Yeah, I think so. And with that cap space, I think that's priority number one. It was funny, I actually tweeted this the other day. Linderbaum's been the guy everybody's talked about to bring in. And I think you add him, like, all of a sudden your line is pretty close to being, like, very, very good. Daniel Jeremiah said on his conference call the other day that I was on, he said every team in the league thinks they're just going to sign Tyler Linderbaum and fix their offensive line.
Yeah, exactly. So, like,
not every team can do it, right? The Raiders are going to be in the mix. I think I would expect them to definitely pursue that option, but not everybody can sign him. So there's only one of him to go around.
And if you go to the other side, because, I mean, that's a big topic, Max Crosby, everybody's talking about Max Crosby. Is he wearing the Raiders jersey next season? What is your feeling, your gut feeling? Is there a trade incoming? Is it realistic to trade him? Does it make sense to trade him? Is it more realistic to keep him because the timeline is so close to be successful in maybe 2 years? I don't know. You're the expert in Las Vegas. What is the actual situation in Las Vegas?
You asked six questions and the answer
exactly.
To all of
I have more. Still them, more.
The answer just, to all of them is yes.
Just for our viewers and listeners, the next 20 minutes, Adam Hill is talking about the Max Crosby situation, everybody. So,
yeah. It's a very complicated situation. And so yeah. if you made me make a bet right now, I would bet that he's traded.
Oh, yes.
But I think it's very slight. Like it's like 53%, let's say, that he's traded, 47% that he's back. There's reasons to trade him for sure. He's had like 8 surgeries in 7 seasons as a pro. He plays every down, and it's something that they love about him, but it's also something that they've tried to coach out of him. Like, hey, take a break every now and then. Like, take care of your body. And he just won't do it. That's just not in his nature. He wants to go 1 million miles per hour every single play. And so your body is going to break down at some point. I think that it's fair to say. Now, he's been very productive. He's been very good. He's been a great leader and everything else. All those things are true. But at some point, like, you have to try to get value out of him if he's not going to be around. And I don't think the Raiders are going to be a contender next year, right? I think that's fair to say. Like, I don't think they're winning a Super Bowl next year. So it's at least 2 years away from potentially competing. I would say more like 3 to be competing at the highest level. Mm-hmm. What's he going to be then? Like, I can't say he's going to still be elite and not injured and all that in 3 years when you're ready to compete. So what's going to help you more in 3 years? Is it an older Max Crosby, or is it potentially 2 first round picks or 2 and a premium player, whatever you're going to get out of him? I don't know. That mm-hmm. being said, I think that there's reasons to trade him, of course, but there's also reasons not to. He's got a pretty favorable contract. He's a great leader. You don't need to do it. So I think the position they're sitting in, and I wrote this column yesterday, the position they're sitting in basically is, hey, we're not trading him. We're keeping him around. He's going to be part of this organization. But if somebody wants to come in and throw, like I just mentioned, 2 first-round picks and a player, like I saw somebody say, would you take 2 first-round picks and Jameson Williams from the Lions? Yes.
Oh, yeah. Yes. Okay.
I would say I would call them back and say, yes, the trade is done.
But this is the range we're getting to it if the trade is happening, right? So this would be the range.
I think that's the position that they're in, that they could just say, hey, blow us away with an offer. Like, give us some crazy offer and we'll take it. But we're not just going to give him away because it is a pretty favorable deal. He's making like $30 million next year, which is a lot, but it's not overwhelming to your cap or a star defensive player. Like, it's fine. Now, if he's gonna be a big problem, because you know, Jay Glazer came out in the Super Bowl and caused all this by saying, hey, Max wants out. He's not playing for the Raiders again. And then Max came out and he said, hey, I only speak for myself. Don't listen to other people. But he didn't say it's not true. Never once in his interview did he say it's not true. I don't want out. Like, he is frustrated. He didn't like how they handled the end of the year. You know, I will say that I was talking to him in an interview at a charity event about a month ago, a little before this Jay Glazer stuff happened. And I asked him about his relationship with the organization, and one of his PR people stepped in and said, that's enough. Like, we're not talking about this anymore.
That's pretty telling. That is also a sign, yeah? That's also a sign, yeah?
It's pretty telling to me, for sure. So he could just come out right now and say, hey, I'm good. I love it here. I want to be here. I'm part of this organization. I don't want to be traded. But he has not done that. He's done, like, 5 interviews since the Jay Glazer thing. He has not said that yet. So I think there's smoke. There's certainly some, you know, There is certainly some issue right now that they have to resolve.
Yeah.
But I think that the Raiders are in a great position to just say, hey, we've got this great player. If somebody wants to blow us away with a trade offer, do it. And if not, then we're going to figure out how to keep him around.
Yeah, I mean, the more I read about it and the more I hear from you now is that at the end of the day, you got to get to a business decision from the Raiders' perspective. And I mean, everybody knows Crosby is bleeding silver and black. But at the end of the day, this will be my question. Maybe this business decision, also because you mentioned it as a wide receiver number one, throwing into the package. A lot of guys doing this, a lot of guys writing about it. But on the defense side, you could also use like a few picks or anything else to fill your linebacker spots, to get maybe two good or valuable edge rushers with potential to develop. So the more I think about it, the more it would make sense to trade Max Crosby to some contender, so it would be good as well for him. And you could balance with all the values this trade would bring to your own defense in first steps.
Yeah, there's a lot of holes to fill, right? And yeah. Max Crosby takes care of a big one. He's a great pass rusher, great leader, all those other things for sure. But, you know, he can't play three positions. And if you need three players, the only way to do that is to trade a guy like that. So I think it's going to be, you know, it's going to be a huge topic of conversation. I'm about to go to Indianapolis, you know, drive up the road after I hang out in Bloomington here for a little bit. But when I get there, like the fun part of the combine, it's my favorite event of the year by far, bigger than the Super Bowl to me, bigger than everything else. It's just everyone, every agent, every coach, mm-hmm. every GM, every media person, all in the same like three restaurants. There's only three restaurants everybody goes to. There's one after hours like spot that everybody goes to. And like, this will be the conversation. And it's usually not about the Raiders. Like the Raiders are not a big conversation usually around the combine. They are this year. They got the number one pick. They've got the Max Crosby potential. Like, I'm going to be excited. I think there's going to be a lot of people coming up to me, asking me questions. Just, hey, what do you think about this? And it's going to be a huge topic this week for sure.
And that's why we're going to talk to you, because I checked the free agents now, upcoming free agents. And to be honest, I don't expect so much being back in Las Vegas. I think Eric Stokes, mm-hmm. the cornerback, is maybe the player you want to get back from the free agents.
Yeah.
All the others, if you lose them, of course, a lot of losing players for sure, but I wouldn't get nightmares during the night if I'm going to lose all the guys who are free agents at the moment. So
no.
It could be so interesting, that offseason for the Raiders.
Yeah, for sure. Like,
and
I mean,
busy, and very busy.
Yeah, to that point, one of my editors asked, you know, hey, do we need to write a story about the franchise tag coming up and like maybe them using it? I said, no, there's no. What would they do? It's not going to happen. Stokes is a guy who I think they absolutely want back. He had a really good season, and he was finally healthy. That was he actually did get hurt a little bit, but he's been a guy that has just underperformed because he's been hurt so often. Former first round pick had a good season. I think they'd like him, but again, to your point, I don't think there's any panic. If there's
absolutely,
anybody,
yeah,
no,
yeah,
makes sense.
To sum it up, like they would need maybe a number one wide receiver. They need some linebackers because they're just Eichenberg and Lamberg, so nobody's there.
They need a lot of linebackers.
Yeah, they need a lot of linebackers at the moment. They need to fix like the offensive line, maybe a big free agent. We will see maybe a veteran guy and Mendoza in the quarterback room. So there's a lot of things going on. What are you looking the most forward to it for this offseason for the Raiders, besides the Max Crosby and Mendoza thing, to fill the roster, or also for coaches or anything else?
Yeah, I think it's Crosby first and foremost, the biggest question. But then after that, if they do trade Crosby, and I'll add this too, Crosby is very, it's tough because you might not be able to trade him before the draft because he did get a meniscus surgery. He's not healthy. He couldn't pass a physical. So I don't know how many teams would give up, say, two first round picks and a player for a guy that can't pass a physical. You'd have to be doing it on the hopes that he, you know, gets healthy, which he will, but it complicates the timeline a little bit that he's still hurt right now to make that deal happen. But, you know, if they were able to acquire extra picks, that'd be very interesting to watch. But yeah, I think the amount of money that they have, right? What kind of players did they go after with Kubiak and Spytek, who now doesn't have Pete Carroll, you know, to think about and to talk to and work through these things? It's more John Spytek's show, the general manager. And I've always believed, even before he came to Vegas, I've always believed he was going to be a great general manager. So I want to see what he does when he has full control of the team, not just, you know, 50-50 with Pete Carroll as it kind of was. So what kind of moves does he make? I think that's very interesting. And even though he was GM last year, this is his first, I think, real offseason as the GM with a ton of cap space to build around a young quarterback. How does he approach that and do that? And I think with all the money that he has, if they're able to get aggressive and add some pieces, I think that's what I'm looking forward to. What exactly do they do with this cap space and with his kind of autonomy as the general manager running things?
Yeah, great weeks, great month ahead regarding the Raiders. It will be a very, very interesting offseason. Of course, we know they're going to have a new quarterback with Mendoza, and it will be also very interesting to see how good he really is in an NFL game when we're going to see it in half a year.
Don't do it like the Jets, as you mentioned before. I always say this an example. Do not do it with the Jets and Zach Wilson stuff. Do not get him and get him into this. And then after like 6 weeks, everybody. I think that's a life slogan.
Don't do it like the Jets. That's it.
Yeah.
Exactly. Adam, thanks very much. It was a pleasure to talk to you. So much interesting topics, so much interesting players we have to talk about, coaches. Yeah, was so interesting. Thanks very much.
Thank you. Yeah, the Raiders are actually interesting now. So, you know, I think a lot of times I just have to talk about nothing and boring, awful stuff. But I think the Raiders make it easy to talk about.
Ja, Adam, nochmal vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Hätten wir nochmal eine halbe Stunde mehr draufpacken können. Und nach dem Gespräch, muss ich dir schon recht geben, hast du einen guten Riecher gehabt. Mendoza ist ein spannendes Thema. Vor allem, wie der dann in die NFL auch passt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der hat bisher 3% seiner Snaps under Center gespielt. In der meisten Zeit aus der Shotgun herausgespielt. Und under Center, NFL ist halt mehr. Und 3% ist de facto gar nichts. Das wird so ein spannendes Thema sein. Max Crosby, fand ich spannend, dass er es eher so sieht, dass er gehen könnte. Ich dachte eigentlich, dass er uns sagt, er glaubt, dass er bleibt. Mhm. Hat mich persönlich überrascht, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Hätte es vielleicht umgekehrt, was hat er gesagt, 53%, dass er geht.
Genau.
Vielleicht hätte er gesagt, 53%, dass er bleibt. Mhm. Spannend. Mhm. Tom Brady, die Figur einfach, wo wir nicht genau wissen, was er für eine Beckenbausche Lichtgestalt ist oder doch mehr da auch zu sagen hat. Und was ich mir nochmal aufgeschrieben hatte, das war jetzt im Gespräch gar kein Thema, weil ich ja diese Patriots-Parallele aufgezogen habe. Mhm. Die hatten ja letztes Jahr einen verdammt leichten Schedule, mit einem der leichtesten. Man muss sagen, die Raiders haben mit einem der schwersten, den siebtschwersten Schedule. Die spielen natürlich gegen die AFC West-Konkurrenten. Du hast Denver, du hast die Chargers, du hast die Chiefs. Also echt eine toughe Division. Und dann spielst du gegen die AFC East und die NFC West. NFC West ist mega hart. Da wird vielleicht auch Arizona besser sein. AFC East, okay, sind dann eher die Bills. Spielst aber dann auch gegen die viertplatzierten Teams der AFC South, die Titans, AFC North, Cleveland und NFC South, Saints.
Ja, und die Patriots hast du, ne? Die spielt man halt auch
in also, der AFC East.
Ja, also.
Stimmt, die Patriots, logisch, aus dem direkten.
Auch wenn sie die letztes Jahr geschlagen haben, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ja, es ist, aber das ist ja das, was Adam Hill auch gesagt hat. Vielleicht habt ihr das ähnliche Gefühl, schreibt uns da gerne, kommentiert da gerne auch, dass es nicht dieses Jahr, sondern dann vielleicht eben nächstes Jahr. Und deswegen fand ich es ja auch sehr, sehr spannend. Und ich bin echt dabei. Ich habe mich dann auch nach unserem Gespräch nochmal ein bisschen hingesetzt und ein paar Artikel gelesen und sowas. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich auch dabei, dass sie es fast machen müssen, den Max Crosby wegzutraden. Mit diesen ganzen Argumenten, die wir jetzt auch von Adam gehört haben, dass er ja älter wird, dass man nicht mehr so viel bekommt, die Verletzungen, die er in den letzten Jahren hatte, ich glaube, in den 8 Jahren Raiders sieben OPs oder so, das muss man alles schon im Hinterkopf behalten und jetzt kriegst du noch richtig was und dann kannst du den Rebuild vorantreiben. Da bin ich echt gespannt, weil ich glaube, damit steht und fällt es so langsam. Wenn Max Crosby bleibt, alles cool, dann bist du dieses Jahr vielleicht ganz gut aufgestellt. Was bedeutet es dann aber für 2027, für 2028, wo du dann vielleicht den Rebuild mit Mendoza, der dann soweit ist, wirklich vorantreiben kannst? Ist dann Crosby immer noch so gut? Oder tradest du ihn da weg und kriegst dann weniger? Das sind alles Sachen, die mich wirklich beschäftigen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und am Ende des Tages wird eh alles anders laufen, wie wir es immer so kennen in der NFL. Aber ich muss da echt sagen, ich bin da wirklich stark interessiert, was die machen und Adam wirklich ganz, ganz interessante Aussagen getroffen, auch mit Ashton Chanty, der sich jetzt freut auf Clint Kubiak. Da geht jetzt ein Ruck auch bei den Spielern durch die Kabine, ja, dass da was Neues passiert, dass da auch ein Coaching-Staff mit Plan kommt. Du hast die Clint Kubiak-Vertrauten, du hast Veteranen, du hast Respektierte, die schon in Las Vegas waren. Auch die Mike McCoy-Rolle, eine äußerst interessante, alles wirkt sehr erwachsen, sehr durchdacht, sehr überlegt. Bin da wirklich echt sehr, sehr guter Dinge, muss ich sagen.
Ja, ich fand es auch spannend, dass er eben nicht zwangsläufig dann ausgeht. Das war ich mein Glaube, wenn Mendoza dann gepickt wird und davon gehen wir alle aus, wird er auch spielen. Mhm. Klang jetzt bei Adam ja nicht so hundertprozentig, dass da jetzt nicht, also dass die natürlich den Erfahren sich noch dazu holen, völlig klar, aber dass der auch spielen könnte. Mein Eindruck war jetzt einfach, Mendoza komme, was wolle, also auch als Starter.
Ja.
Ashton Chanty finde ich brutal spannend, weil die O-Line hat enttäuscht letztes Jahr, brauchen wir nicht diskutieren, können wir auch gar nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, mit diesem System von Kubiak wird es auch für die wieder leichter sein, eben vielleicht insgesamt das Pass-Blocking weniger im Fokus, insgesamt leichter, weil du halt diesen Run-heavier Ansatz hast, als vielleicht in der Vergangenheit. Wie gesagt, also Chanty, es war
ja
lächerlich, was der
das war
an Kontakt hatte. Der konnte nicht mal loslaufen, dann lagen schon 3 auf ihr eigentlich mehr oder weniger drauf.
Mhm.
Sprich, für die O-Line da mehr Outside-Zone-Runs protecten, könnte vielleicht ein Vorteil sein für diese O-Line. Ich glaube halt immer noch, diese Division wird so brutal, dass ich mir aktuell heute Ende Februar nicht vorstellen kann, wie sie nicht Vierter werden in der Division. Die Frage, ja, aber ob das schlimm ist, es geht darum, genau, vielleicht mal endlich diese positive Entwicklung anzustoßen.
Genau, darum geht es, glaube ich, allen. Oder das ist so mein Gefühl. Wenn die
du weißt ja, wie ungeduldig NFL-Franchises sind, wenn du wieder Letzter willst.
Gerade in Las Vegas, aber das wollte ich gerade sagen, wenn sie die Geduld haben und diese Zeit aufbringen, dann kann 2027, 2028 wirklich was werden. Ob sie dann direkt die Lombardi Trophy holen, mag ich jetzt Stand jetzt zu bezweifeln, aber wirst du ein Winning-Team, ist es halt auch besser. Also, ja, gilt es zu beobachten, was in Las Vegas passiert. Ich schätze mal, dass die rund um unsere Folgen nach dem Draft als auch dann in der Offseason nochmal Thema sein werden, je nachdem, was da passiert.
Ich habe da nochmal einen Spielplan aufgemacht, also die Opponents 2026, gerade daheim. Puh, das ist voll schon ein Brett. Du hast logischerweise die Broncos, die Chiefs und die Chargers, die Bills, Dolphins, okay, mal schauen, da kommen die Rams aber vorbei, die Seahawks und dann okay, die Titans. Aber allein daheim hast du echt ein paar Bretter zu bohren.
Ja, absolut. Absolut, ja. Spannend, was Las Vegas machen wird. Freue ich mich sehr drauf. Ich war angetan, bin jetzt noch mehr angetan. Aber mit Abschlussfrage vielleicht zu dem Thema, weil du es gesagt hast, das hat dich auch überrascht. Bist du jetzt dann auch, du beschäftigst dich natürlich auch rauf und runter damit, auch dabei, dass du sagst, so wie Adam, das würde Sinn machen, Max Crosby wegzutraden, weil ich habe es ja gerade sehr überspitzt von mir. Ich habe gesagt, so ist für mich steht und fällt damit alles. Wenn du dann wirklich Erfolg haben willst, dieses oder vielleicht dann erst nächstes Jahr.
Also ich bin bei den Raiders, war ich auch letztes Jahr grundsätzlich schon ein bisschen negativer, was den sportlichen Erfolg anbelangt, zurückhaltender, genau. Fall, ja. So schlecht hätte ich sie nicht erwartet, das sage ich schon auch ganz ehrlich, dass das Krachen scheitert, das mit Pete Carroll und auch mit Geno Smith, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil ich schon dachte nach dem Trade für Geno Smith, ah ja, komm, auf der Quarterback-Position, das wird es nicht überragend sein, aber es sollte zumindest nicht ganz schlecht sein. Es war aber die Kategorie ganz schlecht. Das lag nicht nur an Geno Smith, aber eben auch. Also mein Empfinden war die ganze Zeit eigentlich schon, Max Crosby ist ein super Spieler, da gibt's keinerlei Diskussionen, aber ich sehe die Timeline halt bei den Raiders nicht in ein, zwei, drei Jahren wirklich gut zu sein. Und dann finde ich Max Crosby, was ist er jetzt? Ich glaube, der ist erst 27, 28.
Nee, der wird im August 30.
Echt?
Ja.
Ist er schon?
Darum geht's ja. Darum geht's ja. Das ist ja genau der Punkt.
Da habe ich es auch bei mir nochmal falsch abgespeichert. Ich würde, also es kommt natürlich darauf an, du brauchst einen hohen Gegenwert, wie man es ja von Adam auch gehört hat. Wenn du zwei First-Rounder bekommst, würde ich ganz ehrlich sagen, ja, würde ich mal machen. Kann sein, dass aus den zwei Spielern natürlich keiner so gut rauskommt, wie Max Crosby auf seiner Position ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch. Aber ja, du hast ja doch so viele Löcher zu stopfen, dass vielleicht dann die Breite in dem Fall, die Qualität, die soll natürlich trotzdem da sein, dir da weiterhilft. Weil ich glaube, in Max Crosby, haben wir jetzt schon in den letzten Jahren gesehen, alleine macht's auch nicht besser, weil er auch nicht wirklich immer hundertprozentig fit ist. Okay, das Saisonende können wir jetzt geteilter Meinung drauf schauen, weil er, glaube ich, gerne gespielt hätte, die Raiders ihn rausgenommen haben. Ich glaube tatsächlich, dass Max Crosby woanders für ihn es besser wäre und für die Raiders jetzt auch kein brutaler Nachteil. Du möchtest Superspieler immer in deinem Team haben, aber ich glaube, die Timeline passt nicht ganz mit Crosby zusammen.
Und deswegen sage ich, es wäre für alle drei Parteien dann eine Win-Win-Situation für die Raiders, weil sie Kapital bekommen, vielleicht auch einen Spieler bekommen. Adam hat es ja auch gesagt, sowas wie Jameson Williams und ein First-Round-Pick. Selbst wenn du nur Picks bekommst, kannst du die ja vielleicht auch wieder in einem anderen Trade auch mit verpacken. Das macht ja auch Sinn. Du musst ja nicht auf Rookies gehen.
Ist natürlich immer so ein bisschen, wenn Picks noch ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, ist natürlich immer die Frage, bekommst du Picks von den Lions, die wir jetzt nicht so schlecht erwarten?
Ja, das stimmt wohl, ja.
Von den New York Jets, keine Ahnung.
Ja, das stimmt.
Erwartbar höhere Picks mit dabei. Also das spielt für mich dann schon auch noch eine Rolle. Wenn ich zwei First-Rounder bekomme, klingt es erstmal cool, wenn es zweimal der 30. Pick ist.
Ja, aber das wird dann auch Max Crosby nicht wollen. Also der wird ja nicht, dann wird er sagen, gut, dann tradet mich nicht.
Logisch,
am Ende hat er das nicht mit zu bestimmen, aber der will ja dann auch, wenn er will, deswegen meinte ich mit Win-Win-Situation für alle drei, dann wird er zum Contender.
Ja, rein theoretisch, er könnte zu den Rams gehen, die haben zwei First-Round-Picks dieses Jahr.
Ja, stimmt, ja.
Ist jetzt sehr überspitzt formuliert, das wird so nicht passieren, aber stell dir mal vor, Crosby bei den Rams, du bekommst da zwei First-Round-Picks und die Raiders sagen, okay, passt für uns.
Ja.
Dann sind auch irgendwie alle glücklich, wobei der Pick dann eher... Wobei, nee, dieses Jahr, Quatsch, das war jetzt falsch, dieses Jahr sind sie ja fix von den Rams. Da hast du ja, was ist es, 12 von den Falcons oder sowas und nochmal den späteren. Aber dieses Konstrukt, war jetzt ein bisschen blöder formuliert, aber reingenommen, es ist so ein Konstrukt, dass du von denen in der Zukunft zwei bekommst, die halt dann tendenziell eher weiter hinten in der ersten Runde zu finden sind. Sollte, glaube ich, schon immer ein Thema sein, weil ich an Position 3 pick, ist es schon geiler als an Position 30.
Ah, ich finde das geil. Alleine, wie wir jetzt darüber schon wieder reden, diese Offseason mit Picks hin und her und Traden, das weiß ich von der PlayStation, von der Madden-Gruppe, wo wir auch einige der Zone-Jungs mit dabei haben. Das ist echt cool. Es macht so Laune. Ich bin da wirklich gespannt, wie die Nummer ausgeht. Wir halten uns und euch natürlich dabei auf dem Laufenden. Und dann hab ich ja das auch gesagt. Das ist ja irgendwie, wir haben das vorher nicht gewusst, aber das macht mit den Lions halt jetzt Aufbau und mit letzter Woche irgendwie Sinn. Hört da gerne nochmal rein, weil da hat nämlich Dave ja auch gesagt, die Lions würden Max Crosby wahrscheinlich gerne nehmen. Er würde es machen, auf jeden Fall. Jetzt baut es darauf auf. Vielleicht haben wir es schon vorher gerochen und es kommt dann so, dass der zu den Lions geht und die dafür Picks bekommen. Wir werden es auf jeden Fall.
Was wären denn so Ziel, also wo du sagst, Destination, jetzt sind wir voll drin. So viel wollten wir gar nicht mehr danach quatschen. Aber ja. Max Crosby, wo würdest du den sehen wollen? Also Lions liegt irgendwie auf der Hand natürlich.
Ja, Lions, ja.
Da ist natürlich Lions auch, Trey Hendrickson ist natürlich in der Verlosung logischerweise, weil du den vielleicht zumindest für kurze Zeit bekommen kannst, wobei Max Crosby hat gar nicht so einen teuren Vertrag, gemessen an der Qualität,
die er mitbringt. Das geht tatsächlich, ja. Also die 3 Jahre hat er, glaube ich, noch gehabt für 104 oder sowas, wenn ich mich nicht irre, bin jetzt gar nicht sicher.
Also für seine Qualität auf jeden Fall völlig in Ordnung.
Ja, total. Ja, ich habe mich total auf die Lions auch eingeschossen, ehrlich gesagt, wie Dave Burkett, weil er uns das letzte Woche erzählt hat. Die Eagles wurden ja immer wieder auch genannt.
Ich habe die Rams irgendwie jetzt einfach ganz spontan reingebracht, aber das ist natürlich auch brutal. Das sehe ich jetzt nicht, wie der in der Line da auch noch, aber dann wäre eine Line ja aus der Hölle für den Gegner.
Ja, nochmal so ein Fenster, erinnere dich, 2020, die Los Angeles Rams, Draftpicks, sorry für den Ausdruck, fucking egal. Wir gehen auf Stars und ältere Herren und holen uns den Super Bowl. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also es könnte jetzt auch wieder kommen. Stafford wird vielleicht noch ein Jahr machen. Ja. Davante Adams wird vielleicht auch nur noch ein Jahr machen. So, und dann hast du ein paar in der O-Line, die ein bisschen älter sind und eine junge D-Line und dann kannst du mit Max Crosby da auch noch, und brauchen tun sie ihn eigentlich nicht, ne? Aber
das wäre brutal. Klar, du würdest einen von diesen jungen Spielern wahrscheinlich dann abgeben müssen, weil das ein bisschen zu top-heavy an der Line. Und
dann sind wir wieder beim Rebuild für die Raiders. Dann hast du einen 24 Jahre jungen Edge-Rusher. Ja, Max Crosby ist weg, hast noch einen Pick dazu bekommen, holst dir noch einen zweiten. Ah, Leute, sehr spannend. Schreibt uns gerne, was ihr meint, wo Max Crosby so landen
könnte. Sagt mal eure Trade-Möglichkeiten. Aber stell dir jetzt mal vor, du kriegst einen Brayton Fisk und noch einen First-Rounder und einen, weiß nicht, Second, ist egal, irgendwas. Boah, da würde ich als Ding aber schon überlegen.
Ja, safe, absolut. Brayton Fisk kann ich nur empfehlen. Habe ich mir auf Madden auch ertradet. Aber
also von daher,
also,
in die Richtung geht's.
Ja, also wirklich spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden. Am Ende unserer Folge müssen wir euch aber leider noch über etwas informieren. Das habt ihr auch alle mitbekommen, was überhaupt nicht toll ist, was eine sehr, sehr traurige Nachricht ist. Die NFL hat einen weiteren sehr, sehr jungen Mann im Alter von 25 Jahren verloren. Rondell Moore ist verstorben, der ehemalige Cardinals, Falcons und Vikings Spieler, der in den letzten Jahren immer wieder mit Knieproblemen sehr, sehr selten auf dem Feld stand, ist mit einer Schusswunde in der eigenen Garage gefunden worden, wohl selbst zugefügt. Mehr weiß man jetzt, stand jetzt auch heute immer noch nicht, aber eine sehr, sehr traurige Nachricht. Deswegen auch da der Hinweis, wenn es so sein sollte wie bei, erinnert ihr euch vielleicht mit Nieland in der laufenden Saison letztes Jahr, mit mentalen Problemen gerne das Gespräch suchen mit Familien, mit Freunden oder auch mit Experten. Wenn es denn so sein sollte, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber davon scheint man aktuell auszugehen. Sehr, sehr traurig.
Ja, rest in peace und unser gemeinsames Beileid natürlich an die Familie, an die Angehörigen. Das war eine sehr, sehr traurige Nachricht, die mich echt da auch berührt hat, weil die komplett aus dem Nichts kommt, wie es halt immer aus dem Nichts kommt. Aber ja leider. Alles Gute der Familie, den Angehörigen.
Ja, und damit beenden wir diese Folge, diese Woche und hören uns dann nächste Woche wieder zum Endzone der Sonne NFL Talk. Bis bald.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.